Der feministische Wochenrückblick bei Radio Blau. Ich bin Marie-Charlotte, ich lese euch immer dienstags den feministischen Wochenrückblick vor und suche ein bisschen Musik dazu raus. Ulla hat den Rückblick am Sonntag auf feminismus.de mit Doppel-S am Ende veröffentlicht. Dort findet ihr auch Links zu weiterführenden Quellen. Ulla findet ihr auch bei Instagram als der Hase im Pfeffer. Für manche unangenehm. Deutschland blockiert eine EU-Richtlinie gegen Vergewaltigungen, Argentinien will Abtreibungen wieder verbieten, Saarland streicht Rasse aus der Verfassung und Ruby Rebelde gewinnt vor Gericht. Der Wochenrückblick aus feministischer Perspektive. Montag, 5. Februar. Die vergangene Woche begann mit einem rassistischen Angriff auf eine schwarze Familie aus Hamburg. An der Wohnungstür einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern wurden rassistische Plakate angebracht und auf die Fußmatte wurde Hausmüll gekippt. Der Kinderwagen der Familie, der im Treppenhaus abgestellt war, wurde vor dem Haus angezündet und ist vollständig verbrannt. Zum Nachrichtenportal T-Online sagte die 34-jährige Mutter, sie wolle nur noch weg, sie und ihre Kinder könnten dort nicht bleiben, denn wer wisse, was sonst noch passiert. Ein Foto von City News TV zeigt die rassistischen Plakate an der Tür. Drei davon sind so auch auf offiziellen Kanälen der AfD zu finden. Der Staatsschutz ermittelt jetzt wegen Volksverhetzung und Beleidigung. Das Bezirksamt Altona reagierte mit einer Stellungnahme. Darin heißt es, tätliche Übergriffe wie der nun geschehene seien besonders sichtbare Zeichen für den Rassismus in unserer Gesellschaft. Sie wären jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Viele Menschen würden im Alltag aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Herkunft oder Religion, ihres Aussehens oder sonstiger rassistischer Zuschreibung diskriminiert. Das dürfe nicht stillschweigend hingenommen werden. Dienstag, 6. Februar. Am Dienstag wurde eine EU-einheitliche Richtlinie zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen verabschiedet. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Unter anderem wurde entschieden, dass Zwangsverheiratung und die Verstümmelung von Vulven in der gesamten EU verboten werden. Außerdem sind Online-Mobbing und Stalking von Frauen EU-weit strafbar, genauso wie das Verbreiten von Nacktaufnahmen gegen den Willen der Betroffenen. In Anbetracht eines drohenden Rechtsrucks bei den EU-Wahlen sei das ein Erfolg, erklärte Silvia Haller, Vorstandsmitglied im Deutschen Frauenrat, in einer Pressemitteilung. Alle Länder in der EU müssten Maßnahmen umsetzen, um Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu beenden. Doch die Freude ist getrübt, denn eigentlich war es ein wichtiges Ziel der EU-Resolution, den Straftatbestand der Vergewaltigung einheitlich zu regeln und die Mitgliedstaaten dazu zu zwingen, ihr Sexualstrafrecht zu reformieren. Doch daraus wurde nichts, auch weil Deutschland sich querstellte. Justizminister Marco Buschmann blockierte das Vorhaben unter fadenscheinigen Begründungen. Glaubwürdig war er dabei nicht. Zu sehr ist seine Partei doch unterwandert von Männerrechtlern und Antifeministen. Mehr dazu in einem Korrektivartikel, der auf dem Blog verlinkt ist. Es ist eine politische Entscheidung, keine juristische. Und sie sorgt dafür, dass Opfer von Vergewaltigung in der EU Schutz verwehrt wird. In 14 EU-Mitgliedstaaten, darunter Österreich, Frankreich und Italien, reicht es nicht aus, wenn ein Opfer Nein sagt. VergewaltigerInnen bleiben straffrei. Aber auch das deutsche Sexualstrafrecht hätte sich mit der EU-weiten Regelung verändern müssen. Denn die sah vor, das Prinzip nur Ja heißt Ja zum Grundsatz zu machen. In Deutschland gilt derzeit jedoch Nein heißt Nein. Wenn eine Handlung gegen den sichtbaren Willen des Opfers passiert, handelt es sich um eine Vergewaltigung. Das ist zwar fortschrittlicher als das Sexualstrafrecht zum Beispiel in Frankreich, doch sexualisierte Gewalt an bewusstlosen Opfern, beispielsweise unter dem Einsatz von K.O.-Tropfen, wird in Deutschland ebenfalls nicht als Vergewaltigung gewertet. Die Ja-heißt-Ja-Regelung, wie sie bereits in 13 EU-Staaten gilt, zum Beispiel in Schweden, Kroatien und Spanien, macht den aktiven Konsens zur Voraussetzung sexueller Kontakte. Dass sich die EU darauf nicht verständigen konnte, ist enttäuschend. Für Betroffene in vielen EU-Staaten bedeutete dies, dass sie weiterhin körperliche Gewalt und Bedrohung durch den Täter nachweisen müssen, erklärte der Deutsche Frauenrat. Mittwoch, 7. Februar. Dass es keine menschlichen Rassen gibt, sollte eigentlich kein Diskussionsgegenstand mehr sein. Aber leider müssen wir es trotzdem ständig wieder erklären. Der Begriff Rasse ist noch immer im Grundgesetz verankert. Auch das ist ein Grund dafür, dass sich die rassistische Vorstellung in den Köpfen vieler Menschen hält. Niemand darf wegen seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden, heißt es in Artikel 3. Damit wird die rassistische Behauptung, dass Menschenrassen existieren, reproduziert und fortgeschrieben. Seit Jahren setzen sich Menschenrechtsorganisationen und Antidiskriminierungsstellen dafür ein, die Bezeichnung zu ersetzen. Das Deutsche Institut für Menschenrechte erklärt, dass nach dem gegenwärtigen Wortlaut des Artikels Betroffene im Falle rassistischer Diskriminierung geltend machen müssten, aufgrund ihrer Rasse diskriminiert worden zu sein. Sie müssten sich quasi selbst einer bestimmten Rasse zuordnen und seien so gezwungen, rassistische Terminologie zu verwenden. Statt den Begriff Rasse zu verwenden, könnte von rassistisch gesprochen werden, also zum Beispiel: Niemand darf aus rassistischen Gründen benachteiligt oder bevorzugt werden. Der Landtag des Saarlands hat am vergangenen Mittwoch als drittes Bundesland nach Thüringen und Brandenburg beschlossen, die Landesverfassung zu verändern und den Begriff Rasse zu streichen. Dort gilt zukünftig ein Diskriminierungsverbot aufgrund rassistischer Zuschreibungen. Leider hat sich die Bundesregierung nun anders entschieden, obwohl im Koalitionsvertrag angekündigt wurde, den Rassebegriff aus dem Grundgesetz zu streichen. Die Tagesschau berichtet unter Berufung auf die Rheinische Post, die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP hätten sich darauf verständigt, ihre Streichungspläne vorerst aufzugeben. Man sei sich einig. Neben der Behauptung, ein Ersatz des Begriffs sei juristisch schwierig, bezieht sich die Ampelkoalition hauptsächlich auf einen Gastbeitrag von Josef Schuster in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung letztes Jahr. Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, hatte darin geschrieben, dass er gegen die Streichung sei. Der Begriff uns an die Geschichte erinnere, an die Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen, in erster Linie Jüdinnen und Juden, an die Schrecken der Shoah. Würden wir diese Erinnerung aus unserer Verfassung streichen, würden wir sie irgendwann auch aus unserem Gedächtnis streichen, schrieb der Präsident des Zentralrats der Juden in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Stattdessen wird der Begriff nun weiterverwendet und die damit verbundenen rassistischen Annahmen gefördert. Ob das im Sinne der Menschen ist, die aus rassistischen Gründen und nicht wegen einer vermeintlichen Rasse ermordet wurden, bezweifle ich stark. Donnerstag, 8. Februar. Vor fast genau 3 Jahren hat Argentinien Abtreibungen bis zur 14. Schwangerschaftswoche legalisiert. Es war ein großer Sieg der feministischen Bewegung im Land. Der damalige Präsident Alberto Fernández schrieb am 15. Januar 2021 auf Twitter, die argentinische sei jetzt eine bessere Gesellschaft, die die Rechte der Frauen erweitert habe und die öffentliche Gesundheit garantiere. Inzwischen hat Argentinien einen faschistischen Präsidenten und die einst errungenen Rechte sind in großer Gefahr. Die extrem rechte Partei von Javier Milei brachte am Donnerstag einen Gesetzesentwurf ins Parlament ein, der die Gesetzgebung auf den Stand von 1921 zurücksetzen würde. Schwangerschaftsabbrüche wären dann wieder illegal, auch nach einer Vergewaltigung. Die einzige Ausnahme soll eine akute Gefährdung des Lebens der schwangeren Person sein. Wer trotzdem eine Abtreibung vornehmen lässt, dem drohen bis zu 3 Jahre Haft. Auch ÄrztInnen, die Schwangerschaften abbrechen, müssten Gefängnisstrafen von 1 bis 4 Jahre fürchten, beim Tod der Schwangeren sogar 6 Jahre. Auch am Donnerstag. Ruby Rebelde ist SexarbeiterIn und in der politischen Bildungsarbeit aktiv. In dieser Funktion sprach Ruby letztes Jahr beim Fachtag der Initiative Respekt und Schutz für SexarbeiterInnen zum Thema 6 Jahre Prostituiertenschutzgesetz, Sexarbeit, Feindlichkeit und Antifeminismus. Weil Ruby im Vortrag auf die strukturellen Zusammenhänge des Narrativs der Prostitutionslobby und antisemitischen Verschwörungserzählungen hinwies, ließ eine Gruppe selbsternannter Prostitutionsgegner Ruby abmahnen. Die Zeitschrift Emma, das Netzwerk Ella und der Verein Sisters beauftragten den katholischen Anwalt Jonas Jakob, der bereits in der Emma gegen das Selbstbestimmungsgesetz wetterte, gegen Ruby juristisch vorzugehen. Das Landgericht Berlin hatte daraufhin im Juli in erster Instanz geurteilt, dass Ruby nicht mehr die Erzählung über eine sogenannte Prostitutionslobby als strukturell antisemitisch einordnen dürfte, obwohl Ruby wissenschaftlich fundiert argumentierte. Das ist ein Paradebeispiel für ein sogenanntes SLAP-Verfahren. SLAP steht für Strategic Lawsuit Against Public Participation, also eine strategische Klage gegen öffentliche Beteiligung. Doch Ruby ließ sich nicht einschüchtern und ging in Berufung. Am vergangenen Donnerstag fand die Verhandlung vor dem Kammergericht Berlin statt. Die Verhandlung hatte das Ergebnis, dass das erstinstanzliche Urteil abgeändert und die einstweilige Verfügung auf Unterlassung bestimmter Aussagen zurückgewiesen wird. Die Kosten für das Verfahren hat die Gegenseite zu tragen. Ein wichtiger Erfolg. Nach dem Gerichtstermin sagte Ruby, Sexarbeitende müssten in der Debatte über sie und ihre Arbeit unbedingt zu Wort kommen. Was sie zu sagen haben, möge für manche unangenehm sein. Der Grund sei zu wenig Wissen über die kaum aufgearbeitete Verfolgung und Diskriminierung von Prostituierten. Ihnen den Mund zu verbieten, sei aber der falsche Weg. Freitag, 9. Februar. Gleich 3 Meldungen über rassistische und antisemitische Vorfälle schafften es in die mediale Berichterstattung. Am Freitag vollstreckten PolizistInnen einen Durchsuchungsbeschluss gegen einen 26-jährigen Polizeianwärter in Berlin, der auf seinem Handy antisemitische Inhalte gehabt und geteilt haben soll. Außerdem wurde bekannt, dass bei einer Party im Studienzentrum der Finanzverwaltung und der Justiz des Landes Hessen in Rothenburg mehrere Personen rassistische Parolen gegrölt haben. Medienberichten zufolge brüllten sie »Deutschland den Deutschen« und »Ausländer raus«. Öffentlich geworden ist der Vorfall nur, weil andere Partygäste sich mit einem Schreiben an verschiedene Medien gewandt haben. Sie erklärten, dass anwesende Personen mit Migrationshintergrund seit der Party sich nicht nur verunsichert, sondern auch eingeschüchtert fühlten, heißt es bei der Gelnhäuser Neuen Zeitung. Weiterhin schrieben sie, dass eine Sensibilisierung gegen Rechts am Ausbildungszentrum fehlgeschlagen sei und forderten, dass diejenigen, die sich an den Parolen beteiligt haben, entsprechend bestraft werden müssten. Dem Hessischen Rundfunk zufolge hätte die Leitung des Studienzentrums bereits Ende Januar davon erfahren, dass zu einem bekannten Popsong rassistische Texte gesungen worden sein sollen. Mutmaßlich zum selben bekannten Popsong gröhlten auch Mitglieder der Landjugend Hohenfurch bei einem Faschingsumzug in Landsberg in Bayern rassistische Parolen. Aber sicher mit keiner böser Absicht, sagte der Landesjugendvorsitzende Moritz Taufratzhofer zum Münchner Merkur. Ja klar, man kennt's. Ausländer rausbrüllen, aber nicht bös gemeint, ne? Und um es ganz klarzustellen, ergänzt Taufratzhofer noch, keiner von uns im Verein ist ausländerfeindlich. Das sind nicht wir, das ist nicht der Verein. Klar, Moritz. Jetzt wird wegen des Anfangsverdachts auf Volksverhetzung ermittelt, aber die Polizei Landsberg zieht ein positives Fazit zum unfallfreien Lupido-Umzug. Wenn auch manche Ereignisse das Bild trüben. Samstag, 10. Februar. 262 Menschen hatte die Ocean Viking gerade aus dem Mittelmeer gerettet, als die italienischen Behörden das Schiff der Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee im Hafen von Brindisi festsetzte. Für 20 Tage darf die Crew nun nicht auslaufen und soll zudem 3.333 Euro Strafe zahlen. Es sei die dritte Festsetzung in 3 Monaten. Diese Missachtung des Seerechts und der humanitären Konventionen verschlimmere die humanitäre Notlage im zentralen Mittelmeer, erklärte die Organisation am Samstag in einer Pressemitteilung. Darin schilderte sie auch, wie die Rettung der Menschen ablief. Alle 4 geretteten Boote seien seeuntüchtig und überfüllt gewesen. Niemand der Schiffbrüchigen habe eine Rettungsweste getragen. Das erste in Seenot geratene Boot mit 110 Personen habe kurz vor dem Auseinanderbrechen gestanden. Die 3 darauffolgenden Rettungseinsätze seien in Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden und den libyschen Schiffen vor Ort erfolgt. Plötzlich hätten die libyschen Schiffe entgegen der zuerst abgegebenen Anweisung zur Rettung verlangt, dass die Ocean Viking das Einsatzgebiet verlässt. Im vergangenen Jahr hatten libysche Schiffe wiederholt in der Nähe der Ocean Viking Schüsse abgefeuert. Um einen erneuten Zwischenfall zu vermeiden, habe die Besatzung die Anweisung zum Verlassen befolgt. Auf dem verbliebenen Boot in Seenot sei daraufhin Panik ausgebrochen. Der Bootsführer habe die Menschen an Bord bedroht und sie aufgefordert, über Bord zu springen, um gerettet zu werden. Die Menschen hätten ihr Leben riskiert, um die Ocean Viking zu erreichen. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, habe die Ocean Viking die Rettung durchgeführt. SOS Mediterranee fordert die Kriminalisierung der Seenotrettung zu beenden. Dass sie sich für die Rettung von Menschenleben rechtfertigen müssten, sei weder moralisch noch rechtlich vertretbar, sagte Soisig Dupuis, Operationsdirektorin von SOS Mediterranee. Während sich die zivilen Rettungseinsätze an See- und Völkerrecht halten, bringen libysche Patrouillenschiffe in Seenot geratene Menschen gewaltsam nach Libyen zurück und werden dabei von der EU unterstützt. Laut der Nachrichtenagentur Agence France-Presse sind allein im Jahr 2023 rund 2.700 Menschen auf der zentralen Fluchtroute durch das Mittelmeer gestorben. 2.700 Todesopfer der inhumanen europäischen Grenzpolitik. Sonntag, 11. Februar. In Dresden haben am Sonntag tausende Menschen gegen den jährlich stattfindenden Nazi-Aufmarsch anlässlich der Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg demonstriert. In strömendem Regen sind laut Polizei 5.000 Menschen gekommen, um sich den rund 1.000 Nazis entgegenzustellen. Die Cops leisteten wie üblich ganze Arbeit, um den rechtsextremen Geschichtsrevisionistinnen den Weg freizuhalten und kesselten hunderte AntifaschistInnen ein, um deren Personalien festzustellen. Daraufhin fragten die Omas gegen rechts aus Leipzig via X: Dresden, gruselt's euch bei diesen Bildern nicht, wenn ein strafbekennender rechter Nazi-Auflauf massiv geschützt, geleitet von deutscher Exekutive durch eure schöne Stadt marschiert?